Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ja, Mensch, guten Abend.
Jetzt am langen Himmelfahrtswochenende trifft sich ja das Who is Who der deutschsprachigen Comedy-Szene hier bei uns im Schiller-Theater. Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Auch du bist da dabei. Was genau erwartet uns denn da?
Also aus allen Himmelsrichtungen reisen quasi Bühnenschaffende an, um da unter dem Deckmantel des Humorschutzes sozusagen frohe Tage zu vollbringen. Ich denke, es wird in jedem Fall lustig und sich halt alles so im weitesten Thema eben um das mit dem Thema auseinandersetzen, mit den Nachhaltigkeitszielen der UN. Und ja, alle hoffen, dass eben möglichst viele Leute kommen. Mhm. Und dann sehen wir mal weiter.
Los geht's ja jetzt am Himmelfahrtstag mit einer großen Love, also Lachparade, direkt am Brandenburger Tor, eben mit Klimaschützern, Initiatoren, Initiativen, Musik, Schirmherr des Festivals, unter anderem Eckart von Hirschhausen. Warum war es dir wichtig, da insgesamt dabei zu sein?
Future ist ja schon irgendwie gut, ja. Also Future klingt geil, sag ich mal. Und wenn man drüber nachdenkt, dann kommt man ja auch zu der Erkenntnis, dass die Zukunft ja auf die Future angewiesen ist. Also ich würde sogar sagen, ohne Future gibt es gar keine Zukunft. Ja, und deshalb denke ich, sollte man da einfach mitmachen. Das hat mir als Argument eigentlich dann auch schon wieder gereicht.
Vom Future nochmal der Rückblick auf die vergangenen 2,5 Jahre Pandemie. Was hat diese Zeit mit dir gemacht? Hat die dich verändert? Hat die deine Sicht auf Dinge verändert?
Also ich bin in jedem Fall älter geworden. Und zwar habe ich das ausgerechnet, ich bin exakt 2,5 Jahre älter geworden. Und das geht auch nicht spurlos an mir vorüber. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Aber ansonsten ging es mir, glaube ich, wie fast allen anderen Menschen auch. Ja, es gab natürlich Herausforderungen, gerade eben durch die Kinder. Ja, also nicht nur für die Eltern, also für alle, die von Kindern betroffen sind, war das natürlich nicht so leicht.
Wie bist du denn selber klargekommen, zum Beispiel mit diesem Homeschooling?
Also ich habe das zum Beispiel, wenn ich sowas mache, dann mache ich das richtig. Ja, ich habe dann mehr oder weniger ein Klassenzimmer gebastelt, so zu Hause. Man muss ja dann wirklich improvisieren. Dann habe ich so zum Beispiel so eine Schokolade an die Wand genagelt als Tafel. Und man muss dann halt irgendwie immer die Kinder, sag ich mal, motivieren. Das war das Schwierige. Ja, also man merkt ja dann wirklich, die können sich nicht konzentrieren. Und ich habe es dann so gemacht, dass ich dann die Fächer kombiniert habe beim Unterricht. Ich habe den Unterricht zusammengelegt. Ich habe zum Beispiel Fächer kombiniert, Mathe und Religion.
Wie hast du das denn einmal frei gemacht?
Also,
dann noch Philosophie dazu vielleicht?
Nein, nur Mathe und Religion, das geht dahingehend gut, denn das Kind rechnet was aus und es glaubt, dass es stimmt. Und da hat man sozusagen doppelten Mehrwert sofort. Und das ist ja quasi Win-Win, ja.
Warst du selber früher ein guter Schüler? Bist du gern zur Schule gegangen?
Nein, weder noch. Das war lose-lose, ja, ganz eindeutig. Ich war aber auch nicht so widerpostig, dass ich nicht in die Schule gegangen bin. Also ich war, glaube ich, so, wie das damals im Osten so war, so ganz normal desinteressierter Durchschnitt, glaube ich, so könnte man das benennen.
Schön ausgedrückt. Aber trotzdem nochmal zurück zu dieser einen Frage. Wie bist du denn persönlich tatsächlich mit dieser plötzlichen Entschleunigung klargekommen? Das war ja für uns alle eine Herausforderung, gerade für jemanden vielleicht wie für dich, der ja auch ziemlich gerne auf der Überholspur ist.
Ich? Auf der Überholspur?
Naja, hat man zumindest den Eindruck.
Um Gottes Wille. Also auf der Überholspur bin ich aber wirklich nur auf der Autobahn. Also da, wir haben ja viel zu tun, halt Konzerte und so. Und dann fahre ich natürlich immer zu spät los. Sicher ist sicher. Da finde ich mich dann doch gelegentlich auf der Überholspur wieder. Aber im normalen alltäglichen Leben bin ich auf der Fußgängerspur unterwegs mit dem Damenfahrrad, mit dem Einkaufskörbchen vorne dran. Mein Leben ist schon immer entschleunigt. Das war für mich sozusagen nicht das Problem. Ja, ungewohnt war es natürlich dann schon, dass man eben nicht mehr auftreten durfte oder nicht mehr einkaufen gehen sollte. Dann wurde ja gesagt, man soll viel drinnen bleiben. Und dann bin ich aber trotzdem rausgegangen. Haha, habe ich gesagt, ich setze mich jetzt in den Garten.
Viele
oder in die Sonne.
Deiner Kollegen hatten ja ganz am Anfang so eine Schockstarre. Wie war das bei dir?
Ich musste sowieso irgendwie ein Buch zu Ende schreiben. Da habe ich erstmal das Buch zu Ende geschrieben. Und irgendwie haben sich so 2, 3 Dinge trotzdem ziemlich schnell ergeben. So, also ein Dokumentarfilm wurde gedreht und es war quasi immer was zu tun.
Es ist ja auch immer interessant, mal so den Menschen hinter den Rollen, vor allem auch bei dir hinter der Kunstfigur Olaf Schubert, kennenzulernen. Du bist in Plauen geboren. Wie und wann hast du denn für dich die Musik und dann auch später die Comedy entdeckt?
Also Musik habe ich schon immer gemacht, da mein Vater auch mehr oder weniger musikalisch ist. Und ich musste dann, ich wurde dazu verurteilt, so verschiedene Instrumente zu erlernen. Blockflöte.
Wie wir alle.
Ja,
furchtbar.
Ja. Aber die normalen Kinder, die mussten nur einmal zum Unterricht. Ich musste zweimal. Das war schon besonders demütigend. Und dann musste ich Violine lernen, aber alles Gott sei Dank ohne Erfolg. Und dann habe ich, wie das schon eher so dann klassisch war, dann in der Schule ein paar Kumpels kennengelernt, die auch Instrumente konnten, aber richtige. Eben zum Beispiel Gitarre.
Und Schlagzeug.
Oder Schlagzeug. Ja. Und dann bekommt ja der ganze Unfug einen Sinn. Und dann war irgendwie klar, ich werde Rockstar. Das ist ja eigentlich auch ein ganz normaler Wunsch in dem Alter. Ja, und dann irgendwie habe ich, ach so genau, dann habe ich bei einer Band angefangen, Dekadenz hieß die. Und die war so eine Underground-Heroes waren das, würde ich mal sagen. Und da bin ich 93 dazugekommen und dann habe ich immer Faxen gemacht am Schlagzeug. Und dann, ja, dann habe ich da mal auf der Bühne eine Minute was erzählt. Und dann wurden es 1,30 und dann 3,50 und irgendwann war es dann ohne Schlagzeug. So.
Mal
so
in aller Kürze so auf den Punkt gesagt. Nach der Schule hast du dann aber erstmal Wirtschaftskaufmann gelernt. Mit welcher Intention?
Mit keiner. Das war ja bloß, weil irgendeinen Beruf musste man ja lernen. Ja, das wurde ja gesagt, hier, Olaf, du kannst jetzt nicht einfach nichts machen. Und deshalb, ich habe aber bis zum Schluss nicht begriffen, worum es da eigentlich ging. Da gab es zum Beispiel irgendwas, ein Fach hieß, glaube ich, Rechnungsführung und Statistik. Da musste man buchen, Konto, Warenfinanzierungsplankredit an besondere Verbindlichkeiten. Das habe ich mir gemerkt. Das war so, glaube ich, das Absurdeste, was es irgendwie gibt für mich.
Und dann habe ich gelesen, hast du aber auch Architektur und Musik studiert. Das ist ja eine ungewöhnliche Kombination.
Das war ja so mehr oder weniger, damit man mit Studentinnen ins Gespräch kommt. Und damit man besser in die Mensa reinkommt, dachte ich, tust du auch mal so, als würdest du was studieren.
Das heißt, du warst also schon auch mal da?
Ja, ich habe das aber jetzt beides nicht abgeschlossen, sondern das waren jeweils so Episoden von vielleicht anderthalb Semestern.
Und Studienzeit teilweise in Minsk, Weißrussland? Welchen Bezug hast du heute noch dahin?
Eigentlich gar keinen, zumal da hat sich ja auch viel verändert. Ich kannte damals eben jemanden dort und die ist dann aber auch kurz nach mir quasi, hat sie das Land verlassen. Ansonsten, ja, habe ich da keine Verbindlichkeiten mehr mit der Region. Aber das war natürlich aufregend, also die Erinnerung so, ne? Also diese ganze andere Kultur und die Menschen dort, das war schon irgendwie verrückt, inspirierend und verstörend und alles zugleich.
Wie nah lässt du jetzt so das Weltgeschehen an dich ran, also Konflikt Russland-Ukraine?
Also ich konsumiere Nachrichten, Medien und so sowieso sehr eingeschränkt. All die, weil die Intensität dessen, wenn das dann alles noch mit Bild und Ton und alles zugleich und Original und Breaking News, also dafür ist meine Synapsenkonfiguration ist dafür gar nicht ausgelegt. Meine Hauptinformationsquelle ist jetzt seit geraumer Zeit der ARD-Teletext. Den kann man sich auch auf dem Handy angucken und das liebe ich. Das sind so einfache Buchstaben mit sachlichen Informationen ohne emotionalen Background. Damit komme ich gut klar.
Wenn du mal wieder jetzt so ein Klassentreffen hättest und dein Lehrer
Habe ich jetzt übernächste Woche.
Ja. Siehst du, und dein Lehrer würde dich fragen, was machst du denn eigentlich jetzt beruflich, Olaf? Was würdest du da selber sagen?
Also wenn mich der Herr Knopfe das fragt oder vielleicht auch die anderen Mitschüler, dann sage ich ganz normal meine Berufsbezeichnung. Ich bin Kasper beziehungsweise Unterhaltungskünstler. Unterhaltungskasper. Künstler, Unterhaltungskünstler Kasper ohne Abschluss. Mit lustig.
Apropos lustig, warst du denn in der Schule auch schon mal der Pausenclown?
Ich fürchte ja. Also ich glaube nicht durchgehend, aber ich erinnere mich dran mit leichten, unangenehmen Schauer, weil ich das, glaube ich, sehr intensiv betrieben habe, dass ich die Fabeln von Aesop immer so ganz komisch vorgelesen habe. Ich habe immer gesagt, Aesop. wollte natürlich damit auch die Heike, die Katrin und die Annette Schindler vor allem beeindrucken.
Na klar, deshalb lernt man ja eigentlich auch Gitarre, ne? Damit man da immer im Mittelpunkt sitzt und steht, bei Klassenfahrten zum Beispiel.
Ja, das war ja aber, wir sind bloß so in ganz erbärmliche Orte gefahren, die auch gleich um die Ecke waren.
Das macht doch nichts. Klassenfahrt ist Klassenfahrt.
Stimmt.
Aber du bist ja eben auch Musiker. Mich würde mal interessieren, wie du den ESC jetzt gesehen hast. Hast du da vor dem Fernseher gehockt?
Nee, da war ich in der Laube. Ich saß in der Laube und musste mich unterhalten mit anderen Menschen. Mhm. Das war auch nicht leicht. Aber ich habe mitbekommen, wer gewonnen hat und Deutschland ist Letzter. Dann hätte ich auch antreten können eigentlich.
Eben.
Also das wäre dann...
Wäre eine Idee fürs nächste Mal.
Dann hätte das wenigstens irgendwie Sinn ergeben. So, naja. Aber wenn ich das mal gucke, ich erinnere mich dran, glaube ich, so vor 3-4 Jahren, da sind wir nach einem Auftritt irgendwo an so einem Straßencafé vorbeigegangen und da lief das so auf Großbildleinwand und da saßen so ziemlich viele Menschen draußen. Dann finde ich das eigentlich ganz erheiternd und den Sängerwettstreit, dem kann man ja nicht eine gewisse Faszination absprechen. Ja, auch wenn die dargebotenen Interpretationen nicht immer mein Geschmacksepizentrum perforieren.
Das hast du jetzt aber schön gesagt. Das muss ich mir mal merken als Antwort. Eines deiner Bücher heißt ja, wie ich die Welt retten würde, wenn ich die Zeit dafür hätte. Wie würdest du die Welt denn heute retten?
Oh, das ist sehr, also das ist erstmal komplizierter geworden, glaube ich. Das Buch schrob ich ja vor 10 Jahren. Da war das wirklich noch einfacher. Also jetzt muss ich, erstens war ich da noch jünger. Da hatte ich auch, glaube ich, noch mehr Visionen oder mehr Flausen und so. Jetzt würde ich schon sagen, ich kann die Welt nicht mehr alleine retten. Das müssen jetzt mindestens 2 machen. Also wenn nicht sogar 3 oder 4 oder alle, ja, alle. Denn es gibt ja so viele Baustellen, ja, seien es jetzt die ökonomischen, die militärischen, die virologischen, die Umweltaspekte. Also damals habe ich einfach gesagt, vor 10 Jahren, lasst uns alle Benzin sparen, indem wir die Straßen bloß noch bergab bauen. Dann können die Autos rollen. Also das geht ja auch bei den Flüssen. Die fließen ja auch bergab und kommen ja auch an. Innerhalb dieses Kontexts waren da meine Vorschläge.
Jetzt in der Corona-Zeit hast du von erzählt, hast du auch ein Buch geschrieben. Worum geht's da?
Olaf bewertet die Welt. Also das ist eine sehr angenehme Aufgabe. Ich laufe ja mit offenem Geäug hier durchs Weltenrund und deshalb bewerte ich die Schöpfung. Also alles, was der Schöpfer so geschöpft hat, kann man ja nutzen und betrachten. Und dass das noch nicht gab, also eine Bewertung der Schöpfung, musste ich dir jetzt schreiben. Also ich bewerte quasi alles von Abba bis Zyankali, alles, was von Belang ist oder auch nicht von Belang. Schnürsenkel, Wolken.
Strickpolunder.
Richtig, richtig. Hyazinthen-Hieroglyphen, alles. Verpackung.
Wie entstand denn überhaupt diese Idee zu deiner Kunst- und Kultfigur mit eben diesem Markenzeichen des Strickpolunders?
Also ich glaube, so die war einfach da. Also da kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ja, das ist ja so quasi, wie nennt man das, Schaumgeboren. Plötzlich macht's Mölb und alles geht seinen Gang. So könnte man das vielleicht am sachlichsten beschreiben. Also es gab jetzt keine Initialzündung à la Mensch, man könnte mal, sollten wir nicht, wäre es nicht ratsam, strategisch günstig oder finanziell erquicklich, sondern es war eher so, ja, da machen wir eben mal sowas.
Aber von welchem Moment an war dir denn klar, dass du tatsächlich versuchen willst, mit Comedy auch Geld zu verdienen?
Das weiß ich noch, das war eigentlich Jochen Backers, mein Mitstreiter, der immer mit mir auf der Bühne sitzt und Gitarre spielt. Ich hatte ihn gefragt bei einem der ersten Auftritte, weil ich halt irgendwie, ja, ich dachte mir, alleine ist das vielleicht ein bisschen langweilig auf der Bühne, ob er da Lust hätte mitzumachen. Und dann hatten wir da irgendwie mal so 10 Minuten wieder gemacht oder eine Viertelstunde. Und dann meinte er, du musst dir jetzt ein ganzes Programm, mach das mal richtig, gib dir Mühe. Dann kann ich nämlich auch davon leben, indem ich mich einfach neben dich hinsetze und du erzählst und ich spiele Gitarre. Also er nutzt mich ja quasi seit Jahren aus.
Naja, ich höre schon. Und wenn du so ein Programm entwickelst, spielst du das dann irgendwie intern erstmal deiner Familie vor oder Freunden oder lieber nicht?
Lieber nicht.
Das heißt, du hast keine zweite Instanz, die dir da irgendwie ein Feedback gibt, sondern du wurschtelst da vor dich hin.
Also die zweite Instanz bin ich. Ja, also
die dritte
erste,
dann auch.
Ich bin auch, also Instanz 1 bis 3 bin ich. Mhm. Und dann probieren wir das eigentlich immer so im kleinen Kreis, so vor Leuten aus. Das machen, glaube ich, die meisten Kollegen, dass sie erstmal so auf offenen Bühnen oder so ein paar Sachen austesten. Und dann gehen wir am Anfang in so kleine Clubs, so vor, was weiß ich, was da so, je nachdem, wie viel kommt. Und dann erhöhen wir dann so langsam die Größe, wenn man dann so an der Säle, wenn man dann so merkt, jetzt läuft's, jetzt ist es rund, dann ist das so wie Learning by Doing quasi mit neuem Textgedöns.
Ja, du hast ja Quatsch Comedy Club, kann ich mich damals noch erinnern, Nightwash und so. Ist dir das denn so in den Anfängen auch passiert, dass du auf der Bühne standst, da irgendwas erzählt hast und keine Sau gelacht hat?
Ja, also ich vermute, hoffe und wünsche, dass das niemandem erspart bleibt. Ja, das ist ja quasi der Klassiker, also der Albtraum schlechthin. Und in den letzten Jahren, sag ich mal, kommt das jetzt nicht mehr vor, aber am Anfang natürlich. Also, dass man irgendwo steht und man hat das Gefühl, man ist komplett falsch am Ort, falsch im System, in der Zeit, im Universum. Da hat ja, glaube ich, jeder so seine Top 5 und da hatten wir beachtliche Erlebnisse. Ja, mein Highlight war, glaube ich, Harald Schmidt, der ja noch hinlänglich bekannt sein dürfte. Er hat, glaube ich, irgendwie mal eine Wette verloren bei irgendeinem damaligen jüngsten Bundestagsabgeordneten und ist zu ihm gekommen in seinen Wahlkreis, um da irgendwas zu machen. Und da waren so 2000 Leute in so einer Halle, wie so eine Art Stehbankett. Und irgendjemand hatte die schlaue Idee, Mensch, da wäre es doch toll, wenn der Olaf vorher auftreten sollte. Und normalerweise macht man ja vielleicht 10 Minuten. Und wir dachten, super, dann machen wir unser ganzes Programm. Und in diesen anderthalb Stunden hat nicht ein Mensch reagiert oder sich zu uns umgedreht, sondern wir haben anderthalb Stunden komplett ins Nichts geredet. Außer als ich dann gesagt habe, so, jetzt komme ich zu meinem letzten Lied. Da haben sich vielleicht 10 Leute umgedreht und haben so applaudiert, so höhnisch. Whoa. Und da habe ich aber gesagt, nein, ich habe gerade gemerkt, wir haben ja doch noch 2 Lieder. Da haben sie sich geärgert. Da habe ich gedacht, das war meine Rache. Wir haben dann aus Verachtung länger gemacht.
Aber sag mal, das ist ja wirklich so ein Albtraum. Was macht das? Also ging das so spurlos an dir vorüber, solche Geschichten? Oder hast du schon mal drüber nachgedacht, dann vielleicht doch weiter Architektur zu studieren?
Ja, das sind dann schon Momente, die einen in Zweifel bringen. Also man hat dann eben so eine Weile Selbstmordgedanken, aber jetzt auch nicht so schlimm, dass man es macht. Und solche Geschichten sind ja natürlich dann hinten raus dann doch immer wieder die Anekdoten, an die man sich erinnert.
Wenn man denn durchhält, ja.
Wenn man hält natürlich durch und man kann ja als Mann, hat man ja immer eine sehr progressive Strategie, Probleme zu lösen und über Krisen hinwegzukommen, einfach durch Alkohol. Und das hat sich ja bewährt, denke ich.
Was würdest du denn für dich selbst so als beruflichen, ja in Anführungsstrichen, Durchbruch bezeichnen?
Da gibt es jetzt in dem Sinne keinen, sondern auf Sächsisch gesagt, es hat sich bei uns immer geläppert. Ne? So, da kam ein was und dann kam hier mal noch was dazu und eben zum Beispiel ein erfolgreicher Auftritt im Vorprogramm von Harald Schmidt. So, und dann kam hier mal da mal dort und dann kam so eben so Fernsehauftritte und dann mal Radio und hier und da und Internet. Ja, also es gab jetzt nie den Moment, wo man sagen konnte, jetzt ist irgendwas hier hyperventiliert, explodiert. Das ist ja, glaube ich, heute anders durch YouTube und die ganzen Medien und TikTok geht das, glaube ich, schneller, dass so jemand hochkatapultiert wird. Wir haben uns eher so, ja, live hochgespielt und was heißt hoch? Also irgendwie, wir sind immer aufgetreten und haben uns gefreut, wenn immer ein paar mehr Menschen kommen. So,
aber ja. Immerhin, 2008 hast du den Comedy-Preis als bester Newcomer bekommen. War danach was anders? Ich meine, danach warst du zumindest schon mal bekannter.
Ja, es ist ja immer was anders. Aber es gab, wie gesagt, nie so dieses Dings über Nacht, dass man sich jetzt grundlegend anerkannter oder erfolgreicher gefühlt hat. Also so eine geneigte Ebene leicht nach oben. So würde ich den Werdegang bezeichnen, mit gelegentlichen exponentiellen Schubausbäumungen.
Wie zum Beispiel den mehrfach prämierten Heute-Shows, an denen du ja auch beteiligt warst und bist.
Ja, so genau. Auf die Dauer trägt das dann, glaube ich, zur Popularität auch bei. Also ich bin dort, sag ich mal, einmal im Monat Gast. Und dann darf ich dankbarerweise meine Kompetenz als Experte unter Beweis stellen. Und das macht mir natürlich großen Spaß. Ja, und jetzt kommen ja auch wieder Leute. Das ist natürlich äußerst erquicklich. Ja, so, wenn man da in so einem Studio sitzt ohne Publikum. Das waren dann immer so ein paar Momente, vor denen ich mich jetzt nicht direkt gefürchtet habe, aber wo man dann schon doch sich motivieren muss, um Freude zu empfinden. So ist es vielleicht richtig.
Jetzt Anfang des Jahres wurde ja bekannt, dass deine Band aufhört. Die Mutter aller Bands, wie sie ja immer bezeichnet wurde. Kult Combo, ist ja auch manche ja genannt. Jetzt ist Schluss nach 35 Jahren, 12 Alben und hunderten von Auftritten. Warum?
Also das ist ja quasi nicht meine Band, sondern ich bin ja quasi aufgenommen worden 1993 als Bandküken. Ja, es ist einfach leider dann eben doch die Zeit vorbei. Die Clubs wurden dann immer kleiner und es kamen dann weniger Leute. Und Bert Stephan sozusagen, der Impresario, der Sänger und Chef und Inspirator und Songschreiber, ja, der meinte dann so, jetzt in den letzten zwei Jahren hat er ja gemerkt, dass es auch schon ohne Band geht. Das war quasi sein Testlauf für die Frührente. Es fehlte dann leider so ein bisschen die Motivation, das alles wieder anzuschieben und die Leute nochmal zu motivieren. Da hat er dann einfach gesagt, ach, dann lassen wir es eben. Ich habe das und die meisten haben das natürlich sehr bedauert, aber tja, es war ja dann, wie gesagt, schon ein bisschen so eine untote Band, eben durch Corona und so, und jetzt liegt sie gänzlich in der Kiste. Da wird man dann schon auch ein bisschen wehmütig und denkt, die Rolling Stones machen es besser. Die sind ja, glaube ich, 473 Jahre alt insgesamt und stehen trotzdem noch auf der Bühne.
Lass uns mal den Blick nach vorne werfen, apropos Bühne. Wie sehen die nächsten Monate jetzt in diesem Jahr für dich aus?
Ja, also glaube ich, wie bei allen Unterhaltungsschaffenden wird momentan jetzt wieder fleißig getourt. Die ganzen verlegten Termine, die werden jetzt ja alle nach und nach bespielt und das macht großen Spaß. Also es kommen noch weniger Leute als vor Corona, was ja, wo alle Veranstalter nach Gründen suchen. Also ja, ob die Leute nun einfach keine Lust mehr haben, ob sie sich vielleicht doch noch nicht trauen, ob sie kein Geld mehr haben oder doch lieber erstmal weiter Serien gucken. Da wird viel gegrübelt in der Branche sozusagen. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass das auch in Zukunft jetzt erstmal so weitergeht. Dann kommt ein Film, kommt glaube ich irgendwann raus und dann sind so ein paar Fernsehsachen geplant.
Was ist das für ein Film?
Das ist ein sehr interessantes, also wie soll ich sagen, das ist ja kein Projekt. Geschichten, die das Leben schreibt. Ich habe durch den Tod meiner Mutter, man muss sich ja dann mit dem Nachlass auseinandersetzen und da bin ich auf Tonbänder gestoßen, auf denen meine Mutter ein Gespräch geführt hat mit Mick Jagger. Sie ist übrigens quasi eine Kollegin von dir, hat beim Radio gearbeitet, in der Lepa-Straße hier, damals DT64. Und ich habe nicht gewusst, dass sie irgendwie bei einem Konzert der Stones war. Und zwar war das in Münster. Das erste Konzert der Stones. Und irgendwie habe ich mich dann, wie man sagt, auf Spurensuche begeben. Ist dann, das war so spannend, dass dann sogar ein Film drüber entstanden ist. Über die Begegnung meiner Mutter mit Mick Jagger. Und das hat dann einige, nicht nur kuriose, sogar berührende oder für mich verwirrende Momente gehabt. Mhm. Und der kommt jetzt irgendwann, glaube ich, irgendwie raus oder rein oder rüber oder runter. So, das geht jetzt dann doch wieder ziemlich rund um die Uhr.
Also das gesamte Programm. Aber apropos Programm, deins heißt Zeit für Rebellen. Bist du selbst einer?
Ich unbedingt. Aber ich bin eher ein Rebell im Stillen.
Das heißt?
Das ist immer schwer zu vermitteln. Also man kann ja, früher ist ja der Rebell mit dem flammenden Schwert ins Gefecht gezogen.
Das ist aber schon sehr lange her.
Das ist lange her, doch schon Monate. Mhm. Und dann gibt es eben den Rebell heute, der zeigt Zivilcourage im Alltag. Oder dann, es gibt auch die stillen Rebellen, Mut im Stillen. Ja, was ist das? Also vielleicht so, wenn man Durchfall hat und trotzdem pupst. Also, oder so eher sowas. Ja, das ist schwer dafür, eine Metapher zu finden.
Erzähl uns einfach noch ein bisschen, um uns Lust zu machen. Denn wir können dich ja erstens jetzt nächste Woche sehen, Himmelfahrt. Und natürlich dann am 1. Juli im Waschhaus in Potsdam, was ja von Berlin auch nicht so weit weg ist.
Das stimmt, da ist man ja mit dem Flugzeug in zwei Stunden da quasi.
Absolut.
Jetzt, ne? Mit dem neuen,
absolut, ja. Höchstens.
Ja, maximal.
Maximal. Ja, erzähl uns was zu diesem neuen Programm.
Also, das ist immer schwer, quasi Werbung für sich selber zu machen. Deshalb sage ich ganz sachlich, das Programm ist sehr gut. Ein Kommen lohnt sich immer. Ich stehe auf der Bühne und erzähle, dann singe ich ein Lied, dann erzähle ich wieder, dann kommt ein Lied, Pause. Und meine beiden Kollegen, Herr Stefan und Jochen Barkas, sind auch dabei. Und meine Erfahrung ist, dass sich die Menschen immer doch ziemlich erfreuen und lachen. Also das ist auch kein neues Konzept. Aber es hat sich bewährt. So, ne? Das ist quasi so ein bisschen der Klassiker eigentlich. Ja.
Olaf, ich wünsche dir viel Erfolg. Danke, dass du da warst.
Ja, und viele Grüße an Menschen, die vielleicht zugehört haben.